Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Fürs Fussvolk Entlassungen und Kurzarbeit, für die Topmanager mehr Lohn. Die Krise hat die Lohnunterschiede in der Schweiz verschärft, am stärksten bei der UBS. Gas gibt's erst, wenn der Rubel rollt. Russland macht ernst und dreht Weißrussland den Gashahn zu. Der Favorit des Spiels ist Chile, nicht die Schweiz, sagt Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Was heißt das für den Match um vier? Und die Fallpauschale, das Instrument für tiefere Spitalkosten. Wir testen seine Tauglichkeit am Beispiel Berner Inselspital im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Privakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Stefan Wüthrich.
Das Lohngefälle in Schweizer Grossunternehmen ist letztes Jahr weiter gewachsen, trotz der Rezession. Das teilt der Gewerkschaftsdachverband Travaisswis mit, der die Löhne in 27 Firmen untersuchte. Laut Travaisswis stiegen 2009 in 13 der 27 Unternehmen die Durchschnittslöhne von Spitzenmanagern stärker als die Löhne der am schlechtesten bezahlten Angestellten. Am stärksten geöffnet habe sich die Lohnschere bei der UBS. Ein Manager der Großbank habe letztes Jahr durchschnittlich 190 Mal so viel verdient wie ein UBS-Angestellter am untersten Ende der Lohnskala. Die höchste Vergütung erhielt gemäß Travaisswis der Chef der Credit Suisse Brady Dugan mit 90 Millionen Franken. Das sei gut 1800 Mal mehr als der tiefste Lohn bei der Großbank. Russland hat im Streit um offene Rechnungen damit begonnen, seinem Nachbarn Weißrussland das Gas abzudrehen. Moskau drossle seit heute Morgen die Lieferungen schrittweise auf höchstens 15%, sagte Gazprom-Chef Alexei Miller nach Angaben der Agentur Interfax. Man folge damit einer Anweisung von Kreml-Chef Dmitri Medvedev. Gazprom wirft Weißrussland vor, dem Konzern gut 190 Millionen Dollar zu schulden. Weißrussland bestreitet dies nicht, möchte seine Schulden allerdings in Form von Naturalien begleichen. Zum ersten Mal seit zwei Jahren hat die Währung Chinas, der Yuan, wieder an Wert gewonnen. Gegenüber dem US-Dollar stieg der Kurs um 0,4%. Die Aussicht auf einen stärkeren Yuan beflügelte auch die asiatischen Börsen. In Shanghai und Hongkong gab es Gewinne von rund 3%, der Nikkei in Tokio schloss 2,4% im Plus. Zuvor hatte die chinesische Zentralbank den Kurs unverändert gelassen, obwohl sie am Wochenende angekündigt hatte, den Yuan künftig flexibler zu machen. In Singapur hat der Prozess gegen einen Schweizer begonnen. Ihm wird vorgeworfen, er habe U-Bahn-Wagen mit Graffiti verschmiert. Angeklagt ist er unter anderem wegen Vandalismus. Bei der kurzen Anhörung entschied der Richter, dass der 32-Jährige am Donnerstag ein weiteres Mal vor Gericht erscheinen müsse. Dann soll er sich schuldig oder nicht schuldig bekennen. Bei einem Schuldspruch droht dem Schweizer die Prügelstrafe. Die globalisierungskritische Organisation Erklärung von Bern fordert die Schweizer Schokoladehersteller auf, den Kakaobauern in Westafrika faire Preise zu bezahlen. In einer Mitteilung beklagt die Erklärung von Bern die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in den Plantagen der Elfenbeinküste und Ghanas. Dort seien auch Kinderarbeit und Kindersklaverei verbreitet. Einige Schweizer Schokoladehersteller bemühten sich zwar um soziale Verbesserungen und eine gerechtere Preisgestaltung. Andere verhielten sich diesbezüglich aber nach wie vor ignorant, schreibt die Erklärung von Bern. Ein junger Berner Autolenker, durch dessen Schuld zwei junge Frauen starben, muss definitiv 5 Jahre ins Gefängnis. Das Bundesgericht hat seine Verurteilung wegen mehrfacher eventualvorsätzlicher Tötung bestätigt. Der damals 18-jährige Automonteurlehrling hatte im April 2006 bei einer Verfolgungsjagd die Kontrolle über sein Auto verloren und einen schweren Unfall verursacht. Dabei starben die Lenkerin eines entgegenkommenden Autos und die Freundin des Rasers. Die Richter hielten fest, dass der Täter aufgrund seiner halsbrecherischen Fahrweise die Möglichkeit eines tödlichen Unfalls in Kauf genommen habe. Im Kanton Luzern darf künftig auch an hohen christlichen Feiertagen getanzt werden. Das Luzerner Parlament hat das Tanzverbot in zweiter Lesung endgültig aufgehoben. Der Entscheid fiel mit 58 zu 32 Stimmen. Beibehalten wollten das Tanzverbot Mitglieder der CVP und der SVP. Das Tanzverbot im Kanton Luzern bestand seit 1428. Damals wollte die Obrigkeit verhindern, dass das Volk durch das Tanzen von der Arbeit oder von Messebesuchen abgehalten wird. Damit kennen heute nur noch Appenzell-Innerrhoden, Basel-Landschaft, Glarus, Graubünden, Solothurn und Uri ein Tanzverbot.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Entrückte Spitzenmanager, wo der Chef 1800 Mal mehr verdient als die Putzfrau. Rüstigraben in der SVP. Westschweizer SVP-Politiker nerven sich über zentralistisch gefällte Entscheide in Zürich. Dann berichten wir über Konsequenzen für Oliver. Er soll einen U-Bahn-Wagen in Singapur versprayt haben. Wir berichten über Konsequenzen für Halima. Sie verlor im Irakkrieg ihren Mann und Ernährer. Und wir schauen die Taktik von Ottmar Hitzfeld an vor dem Spiel Schweiz-Chile. Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr ist die Fallpauschale. Sie soll präziser und gerechter sein. Sie bringt etwas mehr Schubladendenken und sie wird die Spitallandschaft nachhaltig umpflügen, wenn sie im Jahr 2012 in der ganzen Schweiz eingeführt wird. Zuerst aber noch Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.527 Punkten plus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 37,58 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 11,05. Das Wetter. Im Norden ist es heute noch oft bewölkt und vereinzelt fällt etwas Regen. Besonders im Flachland gibt es aber auch sonnige Abschnitte. Im Westen und Wallis ist es freundlich. Die Temperaturen erreichen mit Bise rund 16 Grad. Im Süden scheint oft die Sonne und mit teils starkem Nordwind gibt es bis 24 Grad. Morgen Dienstag setzt sich auch im Norden die Sonne durch. An den Voralpen liegen teils zähe Wolkenreste. Am Mittwoch ist es dann in der ganzen Schweiz sonnig. Die Temperaturen steigen im Norden auf 23 und im Süden auf 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Im Tessin besteht auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Melide-Bissone und Lugano Süd keine Gefahr mehr durch einen Velofahrer im San Salvatore-Tunnel. Die Polizei hat die entsprechende Meldung aufgehoben. Weiter stockender Verkehr in der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne zwischen der Versoix-Brücke und Goppe.
Das Jahr 2009 stand ganz im Zeichen der Krise. Die Umsätze vieler Schweizer Unternehmen brachen ein, die Gewinne schrumpften, es kam zu Kurzarbeit oder gar Entlassungen. Nur bei den Löhnen, ganz oben in den Firmen, war nicht viel zu merken davon. Um gut 20% stiegen die Löhne der Topmanager im letzten Jahr. So hat es der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse errechnet. Besonders bei den Banken und in der Pharmaindustrie klaffen die höchsten und die tiefsten Löhne immer weiter auseinander. Thomas Oberer.
90 Millionen Franken für Brady Dugan, Chef der Credit Suisse, und 43 Millionen für Daniel Vaseller von Novartis. Ganz oben an der Spitze der Schweizer Wirtschaft war wenig zu spüren von der Wirtschaftskrise, sagt Martin Flügel, Präsident des Gewerkschaftsdachverbandes Travail Suisse.
Wir sehen, dass die Krise überhaupt nichts geändert hat. Die Manager bleiben sich treu. Wir haben nach wie vor Steigerungen von 20% im Durchschnitt der Managerlöhne. Das ist für uns unglaublich in einem Krisenjahr, in dem es zu Entlassungen kommt und die ganze Wirtschaft, die ganze Realwirtschaft unter der Krise leidet.
Travail Suisse untersucht seit 7 Jahren die Entwicklung der Managerlöhne in der Schweiz. In diesen 7 Jahren sei die Lohnschere immer weiter aufgegangen, und zwar um mehr als 70%. Mit der Lohnschere vergleicht Travail Suisse das Verhältnis zwischen dem Lohn der obersten Manager und dem Lohn auf der untersten Ebene eines Unternehmens. Spitzenreiter auch letztes Jahr die Grossbanken und die Pharmaindustrie. Brady Dugan von der Credit Suisse verdiente so gut 1800 Mal mehr als sein einfachster Angestellter. Bei Daniel Vaseller waren es immerhin noch 750 Mal mehr. Für Susanne Blank, die für Travail Suisse die Löhne untersucht hat, eine unglaubliche Entwicklung.
Offensichtlich ist der Boden der Realität definitiv verlassen worden. Diese Leute leben in ihrer eigenen Welt und haben keinen Bezug mehr, auch keinen Bezug mehr zur politischen Realität.
Im Gegensatz zum starken Lohnanstieg bei den Managern sind in den letzten 7 Jahren die Nominallöhne der Arbeitnehmer im Durchschnitt nur um 11% gestiegen. Für Travail Suisse-Präsident Martin Flügel kann dieses Auseinanderdriften die Stimmung in den Unternehmen gefährden.
Ich bin einfach etwas erschüttert, dass die Wirtschaftsführer nicht begreifen, dass sie ganz viel Vertrauen zerstören mit dieser Entwicklung. Eigentlich fordere ich eine Umkehr von der Wirtschaft, aber auch die Politik hat völlig versagt. Also der Vertrauensverlust, der ist riesig.
Für Travail Suisse ist deshalb klar, es braucht eine Begrenzung der Boni auf ein vernünftiges Maß. Zudem sollen die Unternehmen Boni über 1 Million Franken nicht mehr als Geschäftsaufwand verrechnen können, um so Steuern zu sparen. Travail Suisse verlangt außerdem einen Sitz für das Personal im Verwaltungsrat. Dies würde nach Auffassung von Travail Suisse die Lohnexzesse dämpfen. All diese Forderungen sind so oder ähnlich auch schon von den linken Parteien im Parlament eingebracht worden. Doch echte Chancen haben sie derzeit nicht. Die bürgerlichen Parteien wollen keine solchen Eingriffe. Martin Flügel von Travail Suisse lässt sich dadurch nicht beirren.
Wenn die Politik nicht reagieren wird, die offizielle Politik, dann wird in der Schweiz die Bevölkerung Regulierungen beschließen und die werden vermutlich dann noch ganz anders ausfallen.
Konkret heißt dies, finden die Forderungen von Travail Suisse im Parlament zu wenig Rückhalt, wollen die Gewerkschaften entsprechende Initiativen lancieren, um das Volk entscheiden zu lassen. Dies als Ergänzung zur aktuellen Abzockerinitiative von Unternehmer Thomas Minder.
Der Neuenburger SVP-Nationalrat Ivan Perrin ist wütend über seine Partei, will Konsequenzen ziehen und als Vizepräsident der SVP Schweiz zurücktreten. Der Zickzackkurs der Volkspartei in der Debatte um den UBS-Staatsvertrag brachte das Fass beim Roman zum Überlaufen. In der Westschweiz haben viele SVP-Mitglieder zusehends Mühe mit den, wie sie finden, zentralistisch gefällten Entscheiden aus Zürich. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Guy Parmelin, Waadtländer SVP-Nationalrat, bringt es auf den Punkt. Solange die Westschweiz zu allem Ja und Amen sage, gäbe es keine Probleme. Doch sobald man eine andere Wahrnehmung an den Tag lege, versuche sich die Parteileitung mit der Brechstange durchzusetzen, ärgert sich Parmelin. Der Zickzackkurs im Fall UBS hat besonders die Mitglieder in der Romandie verärgert und zeigt den zunehmenden Röstigraben innerhalb der SVP. Guy Parmelin bringt als Beispiel die Initiative «Wahl des Bundesrates durch das Volk». Mit einer Mehrheitswahl, so wie das die Zürcher im Initiativtext durchgesetzt hätten, sei in der Romandie niemand einverstanden gewesen, so Parmelin. So habe die Westschweiz in Zukunft nie eine Chance auf einen SVP-Bundesrat.
Dans la récolte des signatures, les Romands font de la résistance passive parce qu'ils savent pertinemment que quasiment, ça sera quasiment impossible qu'un Roman membre de l'UDC soit un jour élu au Conseil fédéral.
In der Romandie herrsche deshalb zurzeit ein passiver Widerstand. Niemand sammle wirklich Unterschriften für diese SVP-Initiative. Guy Parmelin zeigt sich wie andere Romans interessiert an der Bildung einer Gruppe innerhalb der SVP, welche in wichtigen Dossiers einen Gegenpol zur Parteileitung bildet. Nicht ganz so dramatisch sieht es der Freiburger SVP-Nationalrat Jean-François Rim. Doch auch er muss zugeben, dass der Dialog mit der Parteileitung nicht immer einfach ist.
Tony Brunner natürlich kann immer noch kein Wort Französisch, er wird das auch nie lernen. Und das macht die Sache ein bisschen schwieriger.
Rim versucht die Angelegenheit herunterzuspielen. Der Röstigraben zwischen Deutsch und Westschweiz sei ein grundsätzliches Problem.
Man sieht in Zürich, Französisch ist nicht einmal die erste fremde Sprache. Da müssen wir Lösungen finden. Das betrifft aber nicht nur unsere Partei.
Die SVP ist in der Westschweiz in kurzer Zeit von 3 auf 12 Nationalräte angewachsen und hat eine ernstzunehmende Stärke erreicht. Doch nicht alle Romans könnten sich mit Christoph Blocher identifizieren, sagt der Genfer Politologe Pascal Jarini. Es fehle an einer eigenen Führungspersönlichkeit. Der Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freisinger beispielsweise sei medial zwar sehr präsent, aber zu folkloristisch, um sich mit ihm identifizieren zu können.
Il est très médiatique, certes, mais il est trop extrême et trop folklorique parfois pour qu'on puisse identifier à lui.
Und auch Yvan Perrin fehle es an Format. Die Parteileitung müsse aufpassen.
Il y a un jour où on pourrait imaginer qu'il y ait des sécessions et des créations de dissidences, comme ça a été le cas un peu à Genève avec le MCG.
Sie riskiere weitere Abspaltungen, glaubt Politologe Pascal Jarini. So wie etwa in Genf, wo die rechtspopulistische Partei MCG, der SVP, den Rang abgelaufen hat.
Es ist eine Machtdemonstration, was Russland im Moment macht. Das Land hat damit begonnen, seinem Nachbarn Weißrussland das Gas abzudrehen, wie es das früher auch schon mit der Ukraine getan hat. Seit dem Morgen drosselt Gazprom die Lieferungen schrittweise auf höchstens 15%, und zwar auf Einweisung von Kremlchef Dmitri Medvedev. Peter Giesling in Moskau: offenbar bestreitet Weißrussland nicht einmal, dass es Schulden hat von etwa 200 Millionen Franken. Warum bezahlen die Weißrussen nicht einfach? Wollen sie nicht oder können sie nicht?
Ja, sie könnten schon, aber es geht, wie Sie gesagt haben, um Machtdemonstrationen auf der einen Seite, um Muskelspiele auf der anderen. Weißrussland anerkennt diese Schuld von rund 200 Millionen Schweizer Franken umgerechnet und schlägt nun Russland vor, eben diese Teilschuld aus den Gaslieferungen der letzten 5 Monate durch Kompensationsgeschäfte zu begleichen, also beispielsweise durch weißrussische Maschinen, die Weißrussland eben nach Russland liefern könnte. Aber die ganze Geschichte, die ganze Auseinandersetzung hat natürlich vor allem einen politischen Hintergrund.
Weißrussland und Russland waren eigentlich einmal gut befreundet. Was läuft denn politisch nicht gut zwischen den Nachbarn?
Ja, der weißrussische Präsident, der autoritäre Präsident Alexander Lukaschenko versucht immer wieder Russland zu reizen durch konträre Haltungen. Er hat auch die Schaffung einer Zollunion zwischen Russland, Weißrussland und Kasachstan im letzten Moment abgebremst, weil er nicht ganz einverstanden war mit einzelnen Bestimmungen. Und vielleicht das Wichtigste, als es zum Umsturz kam im zentralasiatischen Kirgisistan, da hat ja Weißrussland äußerst feierlich den gestürzten kirgisischen Präsidenten Bakijew bei sich aufgenommen, während natürlich Russland auf der anderen Seite die Übergangsregierung unter Rosa Otunbajewa, also die kirgisische Opposition, unterstützt. Und das gibt natürlich dem diktatorischen Lukaschenko in Weißrussland sicher zu denken, wenn er an seine eigene Zukunft denkt und wenn er jetzt sieht, dass eben Russland durchaus auch in der Lage ist, einer Oppositionspartei, einer Oppositionsgruppierung in einer Ex-Sowjetunion quasi die Unterstützung zuzusprechen.
Wenn Russland den Gasanrichtung Weißrussland zudreht, besteht da nicht auch für den Westen die Gefahr, dass in absehbarer Zeit zu wenig rüberkommt?
Es sind im Moment wirklich Muskelspiele. Ich denke nicht, dass der Gashahn wirklich auf Dauer zugedreht werden wird. Wir haben auch Sommer im Moment, da ist der Gasbedarf gering. Viele Staaten im Westen, die verfügen natürlich auch über zum Teil erhebliche Gasvorräte. Und dann funktioniert natürlich im Moment auch der Gastransit durch ein anderes Land, nämlich durch die Ukraine in den Westen Europas. Aber es gibt natürlich schon zu denken, wenn Russlands Staatspräsident Medvedev der Firma Gazprom die Anweisung gibt, die Gaslieferungen nach Weißrussland zu drosseln. Man muss sich das vorstellen, der russische Staat ist zwar knapp Mehrheitsaktionär der Firma Gazprom, aber eben gerade bei diesem Beispiel zeigt sich einmal mehr überdeutlich, wie sehr der russische Staat ins Wirtschaftsgeschehen eingreift, wenn er seine politischen Interessen bedroht sieht.
Das waren Einschätzungen von Peter Giesling, Korrespondent von Schweizer Radio DRS in Moskau. Dass Schweizer im Ausland mit dem Gesetz in Konflikt geraten, kommt immer wieder vor. Doch kaum je sorgen solche Delikte im jeweiligen Land wochenlang für Schlagzeilen. Genau das geschah im Fall des 32-jährigen Schweizer Computerfachmanns Oliver F. Sein Verbrechen: er versprayte einen U-Bahn-Wagen mit Graffiti. Und er tat das ausgerechnet in Singapur. Heute musste er erstmals vor Gericht vorsprechen. Bestraft werden könnte er nicht nur mit mehreren Jahren Gefängnis, sondern auch mit einer Prügelstrafe. Fredrik Steiger.
Die U-Bahn von Singapur ist die sauberste der Welt. Rauchen, essen, trinken, betteln, musizieren und noch viel mehr ist selbstverständlich streng verboten. Jeder Winkel ist videoüberwacht. Als Mitte Mai ein U-Bahn-Zug mit einem graffiti-versprayten Wagen auftauchte, war das ein veritabler Skandal. Der Zug wurde sofort aus dem Verkehr genommen, doch zu spät. Via Handyfilm und YouTube hatte die Graffiti-Kunst bereits den Weg in die weltweite Öffentlichkeit gefunden. Eine Peinlichkeit erster Ordnung für das klinisch reine Singapur. Seither sorgt der Fall für Dauerschlagzeilen.
Police suspected he committed the offences between the late night of 16th of May and the early hours of 17th.
Die Schuldigen wurden rasch ermittelt. Der 32-jährige Schweizer Computerfachmann Oliver F. und sein englischer Kumpel Dane L. Letzterer hatte das Land schon verlassen. Singapur verlangt nun seine Auslieferung. Der Schweizer hingegen wurde verhaftet und kam erst gegen eine Kaution von rund 100.000 Franken vorübergehend wieder frei. Seit heute steht er vor Gericht. Über seine Motivation, sich gerade in Singapur als Graffiti-Künstler zu versuchen, sagte Oliver F. bisher nichts. Ihm drohen nun eine mehrjährige Haftstrafe und eine Tracht Prügel. Vorgesehen sind für sein Delikt mindestens 3 Stockhiebe. Für Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch ist das Folter und verletzt das Völkerrecht. In Singapur gelten solche Strafen als völlig normal und angebracht, sagt Politologieprofessor Kishore Mahbubani. Sein Land werde immer wieder missverstanden.
I think Singapore is one of the most misunderstood countries in the world. With this kind of diversity and density, you have to have.
Hier, wo viele Volksgruppen auf engstem Raum zusammenlebten, brauche es mehr Restriktionen und strengere Gesetze als anderswo. Für Aufmerksamkeit sorgt der Fall außerdem, weil Oliver F. und sein Kumpan in ein vermeintlich sicheres U-Bahn-Depot eindrangen. Wenn das den beiden Graffiti-Sprayern gelang, könnten das erst recht Terroristen, wird befürchtet. Singapur als neoliberale Hochburg sei eine privilegierte Zielscheibe für Terroristen, meint Professor Antonio Rappa von der Nanyang Technological University.
The reason why Singapore remains a target is because of our economic success.
Denn viele seien neidisch auf Singapurs wirtschaftlichen Erfolg. Neulich wurde bei indonesischen Terrorverdächtigen ein Stadtplan von Singapur gefunden, auf dem die meist frequentierten U-Bahn-Stationen eingekreist waren. Oliver F.'s Vandalismusakt ist also für Singapurer nicht nur als solcher empörend, sondern nährt außerdem die Terrorangst.
Fast 3 Jahrzehnte Krieg, Diktatur, Invasion, Besatzung, Terror und Aufstand im Irak haben unzählige Frauen zu Witwen gemacht. Bis zu 2 Millionen Frauen, schätzt man, haben in diesen blutigen Jahrzehnten ihren Mann verloren. Der große Teil dieser Frauen ist in einer katastrophalen Situation, ohne Mann und Versorger, ohne eigene Arbeit und Einkommen, und die meisten haben mehrere Kinder, für die sie sorgen müssen. Irin Meyer hat in Bagdad mit einer Witwe gesprochen, die selber versucht, anderen zu helfen.
Halima sitzt ganz aufrecht am Tisch, die Hände gefaltet, ihr Kopftuch, rosa-weiß mit kleinen Perlen, ist sorgfältig gebunden. So, als wolle sie mit ihrer Haltung und Erscheinung ausdrücken, dass sie sich wieder gefasst hat nach der persönlichen Katastrophe.
And before 2.5 years, my husband killed. He is chief engineer in the Ministry of Oil.
Vor 2,5 Jahren, erzählt Halima, habe ich meinen Mann verloren. Er wurde auf offener Straße erschossen. Er war Chefingenieur im Ölministerium. Von einem Moment zum anderen wurde ich Witwe mit 3 Kindern, sagt Halima.
So, after that, I am challenged very difficult life at the first time.
Mein Leben damals war sehr schwer. Ich wurde krank, blieb ein Jahr zu Hause, untätig, erinnert sie sich. Plötzlich war die junge Frau auch eine von denen, eine im Heer der irakischen Witwen, deren Zahl die Frauenministerin in Bagdad auf 2 Millionen schätzt. Alle Generationen von Frauen seien betroffen, sagt Halima.
It's very bad. Very, very bad situation.
Der Status der Witwen und ihrer Kinder, der weit über 5 Millionen Waisen, ist sehr, sehr schlecht, sagt Halima. Niemand kümmert sich um sie. Die meisten haben keine Arbeit, kein Einkommen, viele sind ungebildet. $100 bekommt eine irakische Witwe heute im Monat, erklärt Halima. Und schauen Sie, wie viel unsere Politikerinnen einsacken.
Now they are thinking to increase the salaries which they give.
For how long they
immer mehr wollten die einen, sie, die sowieso schon privilegierten, während die anderen kaum existieren könnten. Kein Verständnis hat Halima für Organisationen, die als Ausweg für die Witwen eine neue Ehe propagieren, quasi eine Versorgungsehe. Der Mann sorgt für Witwe und Waisen, sie arbeitet für ihn. Das sei unwürdig, sagen irakische Frauenrechtlerinnen, und auch Halima ist dagegen.
No. I don't agree with anyone looking for this way. I have experience with my sister. She's widows.
Sie habe dies bei ihrer Schwester erlebt, ebenfalls Witwe, die in ihrer neuen Ehe viel schlechter dran sei als vorher. Halima sagt, es gibt nur einen Weg: Bildung, Arbeit, Selbstständigkeit. Nachdem sie sich selber wieder aufgerafft hat, nach dem Tod ihres Mannes, hat sie eine Organisation auf die Beine gestellt, die Witwen ausbildet, für sie Arbeit sucht, sie in Projekte integriert. Finanziert wird ihr Programm teilweise von den USA.
I advise the women who are not widows, because we don't know what time they are become. To have projects, to education.
Jede Frau im Irak sollte sich weiterbilden, sich kümmern und vorsorgen für den schlimmsten Fall, denn es treffe einen unvorbereitet, sagt Halima. Sie wisse dies aus Erfahrung. Und sie weiß auch, dass ihr Engagement Teil einer Vision ist, von der der Irak heute noch sehr weit entfernt ist.
Die Schweiz ist am Nachmittag wieder im akuten Fußballfieber. Am Nachmittag treten Benaglio und Co. zum zweiten Mal an der WM in Südafrika. Zu einer Partie, die bereits kurz nach der Auslosung als Schlüsselpartie auserkoren worden war. Chile und die Schweiz würden, dachte man damals, um Platz 2 hinter dem klaren Gruppenfavoriten Spanien kämpfen. Nach dem Sieg der Schweiz gegen Spanien liegt nun sogar für die Schweiz der Gruppensieg in Reichweite. Das Spiel bleibt also ein Schlüsselspiel, aber anders als ursprünglich erwartet. Aus Port Elizabeth, Reto Held.
Ottmar Hitzfeld beteuerte in den letzten Tagen immer wieder, dass nicht die Schweiz, sondern Chile der Favorit heute sei. Und tatsächlich, im Gegensatz zu vielen Fanstimmen aus der Schweiz, die die beiden Teams mindestens auf Augenhöhe sehen, gibt es viele Argumente für die Südamerikaner.
Weil Chile ist ganz klar vor uns positioniert in der FIFA-Weltrangliste. Und Chile hat eine fantastische WM-Qualifikation gespielt, einen Punkt hinter Brasilien vor Argentinien. Und darum sieht man die Stärke dieser Mannschaft.
Eine, die ganz anders spielt als der letzte Favorit, Spanien, den die Schweiz an dieser WM ja bereits zu Fall gebracht hat.
Chile ist eine Mannschaft, die viel geradliniger spielt, viel zielstrebiger spielt, viel mehr auf Konter spielt, viel schneller umschaltet von der Defensive in die Offensive.
Als noch die Spanier, die mit ihrer eher langsameren Spielweise den Schweizern vielleicht sogar besser lagen als die quirligen Chilenen heute. Es wird daher nicht zwingend einfacher, gegen Chile zu punkten. Aber wie schon gegen Spanien hat die Schweiz offenbar einen Plan, eine klare Vorstellung, wie das Spiel aus Schweizer Sicht ablaufen muss. Ottmar Hitzfeld fasst diesen Plan so zusammen.
Das heißt, dass wir noch kompakter als gegen Spanien auftreten müssen, um nicht in einen Abnutzungskampf hineinzukommen, wo es rauf und runter geht und hin und her geht.
Weil in einem solchen Fall die Chilenen mit ihrer Schnelligkeit wohl klare Vorteile hätten. Kompakt sein, sprich eng beieinander stehen, das ist also das eine Mittel gegen diese Schnelligkeit der Chilenen. Ein anderes:
Wir müssen schon mit kühlem Kopf spielen, sonst haben wir gegen Chile keine Chance.
Weil Chile eben der klare Favorit sei, was auf dem Papier tatsächlich stimmt, aber sicher nicht ganz so extrem, wie Ottmar Hitzfeld es formuliert. Denn Chile hat trotz aller Qualitäten nicht das Format von Spanien. Aber der erfahrene Hitzfeld will offenbar ähnlich defensiv spielen wie gegen Spanien, definitiv ein ähnliches Resultat erreichen wie gegen den Europameister und schiebt deshalb auch die Favoritenrolle ähnlich klar den Chilenen zu.
Das war Reto Held aus Port Elizabeth. Um den Austragungsort des heutigen Spiels geht es auch in der Postkarte, die uns Benny Thurn hergeschickt hat. Und um die Relativität der Zeit, oder genauer, wie lang oder wie kurz 10 Minuten sein können.
Liebes Rendezvous, Port Elizabeth, wo die Schweiz heute spielt, hat viele Namen. Die Einheimischen nennen es nach seinen beiden Anfangsbuchstaben PE. Sein neuer Name ist Nelson Mandela Bay und man nennt PE oder PE auch the 10-Minute City, also die 10-Minuten-Stadt, weil hier vom Strand bis zum Flughafen, von der City bis zum Stadion alles innerhalb von 10 Minuten zu erreichen ist. Doch wie lange sind 10 Minuten eigentlich? Je nachdem. Wenn die Spanier dauernd angreifen, ist es eine Ewigkeit. Wenn man afrikanisch geduldig aufs verspätete Flugzeug wartet, ist es bloß ein Augenblick. 10 Minutes bedeutet hier im Alltagsleben etwa eine Stunde. Der Wechselkurs zwischen dem Schweizer Franken und dem südafrikanischen Rand von etwa 1:6 lässt sich auch auf die Zeitangaben anwenden. Aber natürlich nur im täglichen Leben. Sonst würde ja hier eine Halbzeit 4,5 Stunden dauern und du hättest mir jetzt schon über 6 Minuten zugehört. Vielleicht kürze ich aber trotzdem besser ab. Also, MFG aus PE, BT.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.